Vierter Advent. Boas hat es ja eben schon angedeutet. Vierter Advent, das ist schon ziemlich nah dran. Vierter Advent, mich persönlich freut das total. Dann gibt's Geschenke. Und ich liebe Geschenke. Und dieses Jahr durfte ich mir mein Geschenk selber aussuchen. Und dann trifft das natürlich genau das, was man schon immer haben wollte. Vierter Advent, ganz nah an Weihnachten. Nicht nur Geschenke sind dann auf dem Programm, sondern Kinder, vor allen Dingen Schulkinder, die denken natürlich sofort Ferien. Endlich frei, endlich wieder schulfrei, endlich mal wieder ausschlafen, keine Hausaufgaben machen. Ich muss den oder den vielleicht nicht sehen. Endlich Ferien. Ich persönlich denke ja nicht mit besonders positiven Gefühlen an meine Schulzeit zurück. Schulzeit, das war für mich eine rechte Qual. Eigentlich waren Ferien und Pausen so das Beste an der ganzen Schulzeit, muss ich sagen. Aber ich hatte auch einige Lieblingsfächer. Schwimmunterricht, Sport, Werken, was gab's noch? Ach ja, Basketball-AG. Das habe ich geliebt. Das waren so meine Lieblingsfächer. Schade, dass das keine Hauptfächer waren. Aber ein Lernfach gab es trotzdem, das mir wirklich so Begeisterung gegeben hat, und das war Geschichte. Geschichte, einfach mal zu schauen, wie ist das alles passiert, und Französische Revolution, Zweiter Weltkrieg, wie hängt das zusammen? Das hat mich recht begeistert. Ich weiß nicht mehr so viel, aber es hat mich begeistert, weil Geschichten mochte ich. Ich möchte uns einladen, heute Morgen mit mir auch so einen kleinen Ausflug in die Geschichte zu machen. Und zwar in das Jahr 1809. Gäbe es 1809 Fernsehen mit Nachrichten, Zeitungen, die jeder lesen konnte, überall auf der Welt, dann würde ein einziges Thema die Schlagzeilen beherrschen. Ein einziges Thema, und zwar der französische Diktator, der eine Stadt nach der anderen, ein Land nach dem anderen in die Knie zwingt, sein Imperium und seine Regentschaft ausweitet und jetzt gerade in Österreich entscheidende Siege errungen hat. Und zwar der Name Napoleon Bonaparte. Dieser Name würde die Schlagzeilen füllen, alles würde sich um ihn drehen. 1809 geht es nur um ihn. Natürlich werden in dieser Zeit, in diesem Jahr, Kinder geboren. Auf der ganzen Welt. Überall. Und ich lade uns ein, mal einen kleinen Blick auf diese Neuankömmlinge zu wagen. Wir starten in England, in Liverpool. Bei der Familie Gladstone. Familie Gladstone begrüßt ihren Sohn und sie nennt ihn William. William Gladstone. Er wächst heran, wird gut ausgebildet, erreicht staatsmännische Fähigkeiten und wird schließlich Premierminister von England. William Gladstone wird beschrieben als der bedeutendste Politiker Englands im 19. Jahrhundert. Wer hätte das gedacht? Wir gehen weiter nach Lincolnshire. Lincolnshire Familie Tennyson begrüßt ihren dritten Sohn und sie nennt ihn Alfred. Alfred wuchs auf und wurde der einflussreichste Dichter und Poet Englands in diesem Jahrhundert. Alfred Tennyson und die Königin waren damals die zwei bekanntesten Engländer. Jeder kannte diese Namen. Wer hätte das 1809 gedacht? In Shrewsbury wird das fünfte Kind von Robert und Susanna geboren. Sie freuen sich. Das ist so ihre Freude. Das fünfte Kind, sie werden sechs haben insgesamt. Aber auf diesem kleinen Kerl ruht ihre ganze Hoffnung. Sie fördern seine Ausbildung. Es ist eine Arztfamilie. Sie haben also ein bisschen Geld und sie wollen eigentlich für ihren kleinen Sohn, dass er geistlicher wird. Und im Laufe des Theologiestudiums merkt er aber, er fühlt sich mehr der Naturwissenschaft verbunden. Und so schließt er sein Studium als Theologe ab und beginnt als Naturwissenschaftler zu studieren und wird der bekannteste Naturwissenschaftler aller Zeiten. Sein Name Charles Robert Darwin, 1809. Wir bleiben in demselben Jahr 1809 in einer kleinen Blockhütte über den Atlantik in Kentucky in Amerika wird der Sohn dieses Farmer-Ehepaars Thomas und Nancy geboren. Dieser Sohn bekommt den Namen seines Großvaters Abraham. Wer konnte ahnen, dass aus diesem kleinen Jungen der 16. amerikanische Präsident wurde? Abraham Lincoln, der als der einflussreichste amerikanische Präsident aller Zeiten bezeichnet wird. 1809, die Schlagzeilen, die Augen der Welt sind auf Österreich gerichtet, dort, wo es abgeht, dort, wo Geschichte geschrieben wird, wo dieser Diktator Napoleon sein Unwesen treibt und Tausende und Abertausende Menschen in den Tod schickt. Dort werden kleine Kinder, kleine Babys geboren, kleine Kinder kommen zur Welt, die rückblickend auf die Geschichte wesentlich mehr verändert haben als Napoleon. Im Rückblick ergibt sich eine völlig andere Perspektive. Aber wen interessierte das schon 1809? Heutzutage kennt kaum einer die Schlachten von Napoleon von 1809, aber jeder kennt Charles Darwin und Abraham Lincoln. Im Jahr Null tritt dieses Phänomen nochmal auf. Alle Augen sind auf Rom gerichtet. Dort spielt die Musik. Kaiser Augustus, er wird als der Erlöser gepriesen. Er soll alle Probleme beseitigen. Augustus ist der Kaiser, der endlich mal auf eine feste, stabile, langlebige Regentschaft hoffen lässt. In Rom, da wird Geschichte geschrieben. Schaut man aber zurück, ist Augustus wie so ein Staubkörnchen auf der Handfläche der Geschichte. Weg. Rückblickend müssen wir sagen, da wird in einem kleinen, dreckigen Stall in Bethlehem ein kleines Kind geboren, das die Geschichte so massiv veränderte, dass sogar unser Kalender nach ihm ausgerichtet wird. Was ist an diesem Baby so besonders? Was ist an diesem Baby so besonders, dass wir über Wochen von ihm sprechen, jedes Jahr Weihnachten groß begehen, uns darüber freuen und so nach vorne schauen auf dieses Fest? Was ist an diesem Baby so besonders? Warum ist dieses Baby das Baby, das alles veränderte? Wir wollen uns einen Text anschauen aus dem Lukas-Evangelium. Wir können das gerne mit aufschlagen. Lukas-Evangelium Kapitel 2, Abvers 27. Das ist die Seite 742. Lukas Kapitel 2, Abvers 27. Wenn ich kurz den Hintergrund geben darf, die Situation ist folgende. Josef und Maria kommen ihrer Pflicht als gläubige Juden nach und wollen ein kleines Opfer bringen, ein Reinigungsopfer nach der Geburt. Es wurde in der Regel 40 Tage nach der Entbindung im Tempel dargebracht. Bei dieser Situation kommen sie eben in den Tempel und wollen ihr Opfer bringen und dann entsteht folgendes Gespräch, folgende Begegnung. Vom Geist geleitet war er an jenem Tag in den Tempel gekommen. Es geht um Simeon, einem alten Mann, dem Gott gezeigt hat, du wirst nicht sterben, bis du mein Messias, meinen Retter gesehen hast. Als nun Jesu Eltern das Kind hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nicht nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme, pries Gott und sagte, Herr, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeon gehört definitiv nicht zu den Personen, die die Bedeutung dieses Kindes verpassen. Simeon nimmt dieses Kind behutsam auf die Arme. Ich weiß nicht, wie das damals war. Ich würde mein Kind so einem Fremden nicht direkt geben. Aber er nimmt es in seine Arme und staunt. Für Simeon wird klar, er ist es. Er ist es. Das ist dieses Kind. Um dieses Kind geht es. Um dieses Baby geht es. Mein Lebenssinn hat sich erfüllt. Gott, du hast mir versprochen, ich werde, bevor ich sterbe, dein Messias sehen. Und jetzt sehe ich ihn. Das ist dieses Kind. Um dieses Kind geht es. Endlich ist er da. Und er sagt einige Dinge über Jesus, die uns seine Bedeutung erhält. Ich möchte uns aufmerksam machen auf eine einzige Sache, die er über Jesus sagt. Auf einen Punkt, den ich ganz markant finde. Dort heißt es, ab Vers 30, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Simeon sagt prophetisch über Jesus, er ist ein Licht. Ein Licht, das die Völker, die Nationen erhellen soll. Im Neuen Testament wird immer wieder von Jesus als dem Licht gesprochen. Und wenn wir der Bedeutung dieses Begriffs ein kleines bisschen auf den Grund gehen wollen, dann stellen wir fest, dass sich zwei weitere Begriffe, die diesen Begriff definieren. Zwei große Bereiche, die den Begriff Licht definieren. Und ich möchte das hier einmal zeigen. Das erste, was wir lesen, das steht in Johannes Kapitel 3, Vers 20. Dort sagt Jesus Folgendes: Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Jesus spricht hier von dem Licht in seiner Funktion, dass es die Wahrheit gibt. Licht gibt Wahrheit. Licht offenbart Dinge. Licht zeigt ganz klar, wie es ist. Solange es dunkel ist, solange ich in der Nacht unterwegs bin, sieht mein Auto sauber aus. Aber sobald die Sonne aufgeht und ich schaue in unser Auto hinein, da kann man eine ganze Familie mit versorgen, was da auf dem Boden manchmal zu finden ist, wenn die Kinder erstmal gegessen haben. Eine zweite Eigenschaft des Lichts wird in Johannes 11, die Verse 9 bis 10 beschrieben. Wenn jemand seinen Weg geht, während es Tag ist, stößt er nirgends an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn jemand aber in der Nacht unterwegs ist, stößt er sich, weil das Licht nicht in ihm ist. Auch wieder von Jesus. Und er spricht an dieser Stelle davon, dass man sich im Licht orientieren kann. Und hier ergibt sich diese Bedeutung von Licht. Es besteht einmal aus Wahrheit und zum anderen aus Orientierung. Diese beiden Dinge ergeben die Definition, ergeben das, was Simeon meint, wenn er Jesus als das Licht bezeichnet. Jesus bringt Wahrheit, Jesus bringt Orientierung. Und genau das brauchen wir zutiefst. Ich möchte uns einladen, dass wir einen kleinen Blick in einen Bereich wagen, der genau das erfordert, wo wir Wahrheit und Orientierung brauchen, mehr als in jedem anderen Bereich. Wenn von Jesus gesagt wird, er ist das Licht der Welt, In Johannes 8 sagt Jesus das von sich selbst. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Dann meint er genau das. Ich bringe Wahrheit, Offenheit, Klarheit und ich bringe Orientierung. Das sind die Eigenschaften von Licht, so wie es das Neue Testament hier lehrt. Ein großer Bereich, wo das wie sonst nirgendwo zum Tragen kommt, das ist bei dem größten Problem, das die Menschheit hat, nämlich Sünde. Oh, nicht schon wieder Sünde, denkt vielleicht einer. Sünde, was verbirgt sich überhaupt hinter diesem Begriff Sünde? Also, wenn man heutzutage einfach auf der Straße unterwegs ist und man spricht über Sünde, dann belächeln einen einige, oder? Und sagen, komm, Sünde? Also ich glaube, darüber sind wir schon längst hinweg. Was bedeutet überhaupt Sünde? Nun ist es aber so, dass in jeder Religion, in jeder Weltanschauung, in jedem Land und auch in jeder politischen Regierung, wie auch immer geartet sie sein mag, bestimmte Werte bestehen. Und diese Werte sind: sei fair, kümmere dich um deine Familie, bring deinen Nachbarn nicht einfach so um. Oder? Also es gibt einige Dinge, wo sich alle Menschen über den Planeten verteilt einig sind. Egal wie zivilisiert oder unzivilisiert eine Gesellschaft ist, es gibt einen Konsens in bestimmten Werten. Und alle werden sich darüber einig sein, es wäre eine geniale Welt, wenn wir uns alle danach richten würden. Würden wir alle so leben, dann hätten wir sehr viel weniger Probleme. Ich sage nicht, es wäre perfekt, aber wir hätten sehr viel weniger Probleme. Und alle müssen zugeben, wir leben eben nicht so, wie diese Werte uns das vorgeben. Es gibt bestimmte Werte, über die wir uns einig sind, aber wir schaffen es nicht so zu leben. Im Prinzip gilt die goldene Regel in jeder Kultur, was du nicht willst, dass man dir tu, das füge keinem anderen zu. Es gibt keine andere Erklärung dafür. Niemand kann das erklären. Die einzige Erklärung, und das ist das, was die Bibel sagt, ist, das nennt sich Sünde. Wir haben in der Menschheit ein massives Problem und das nennt sich Sünde. Was steckt hinter diesem Begriff? Was meint die Bibel, wenn wir über Sünde sprechen? Und jetzt möchte ich dich bitten, sehr aufmerksam zu sein, denn das unterscheidet sich jetzt vielleicht von der Definition, die du bisher in deinem Kopf hattest. Der Unterschied ist aber gewaltig. Søren Kierkegaard, ein dänischer Philosoph, hat Sünde folgendermaßen definiert. Sünde ist vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Das ist typisch Søren Kierkegaard, man versteht auf den ersten Blick überhaupt nicht, was er meint. Sünde ist vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen. Sünde ist das verzweifelte sich weigern, meine tiefste Identität in meiner Beziehung und im Dienst zu Gott zu finden. Das ist Sünde. Die Ursünde, der Ursprung. Sünde heißt, ich versuche ohne Gott mein Ich, meine Identität zu finden. Als sündige Menschen werden wir immer versuchen, unsere Identität, das Gefühl von Wert, von Selbstwert, wer ich bin, immer von jemandem oder von etwas abzuleiten, das nicht Gott ist. Das ist Sünde. Als ich diese Definition gelesen habe, da ging es mir durch und durch. Weil ich bis jetzt eigentlich immer dachte, Sünde ist eigentlich ein Gesetz übertreten. Ein Gebot übertreten. Das, was die Bibel sagt, das ist richtig, ich tue etwas anderes, das ist Sünde. Mit dieser Definition wird das Problem der Sünde auf sehr viel tieferen Ebenen angepackt und angegangen. Sünde als der Versuch, seine Identität losgelöst von Gott woanders zu suchen. Das ist das Grundproblem. Und ich werde gleich zeigen, warum das stimmt. Sünde ist eben nicht in erster Linie ein Verstoß gegen ein Gesetz oder Gebot, sondern es ist eben dieses Wegdrehen von Gott. Wie zeigt sich das? Es zeigt sich darin, dass Menschen eben etwas anderes zu ihrem höchsten Gut, zu ihrem höchsten Ziel, zu ihrem höchsten Glück erheben. In dem Film Rocky, der ein oder andere wird den kennen, Rocky Balboa, der Held dieses Films, der wird an einer Stelle von seiner Freundin gefragt, warum es für ihn so wichtig ist, in so einem Boxkampf durchzuhalten. Daraufhin sagt er, dann weiß ich, dass ich keine Null bin. Dann weiß ich, dass ich keine Null bin. In dem Film Die Stunde des Siegers erklärt der Hauptdarsteller, warum er so hart für diesen 100-Meter-Lauf trainiert. Er gibt alles auf. Er sagt, dieser 100-Meter-Lauf, das muss ich gewinnen. Und er trainiert und trainiert und wird dann gefragt, warum denn so hart? Warum trainiert er so hart für diesen Lauf? Dann sagt er, nach jedem Startschuss habe ich 10 einsame Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Das ist heftig. Aber an diesen Äußerungen erkennen wir, was das Problem sowohl von Rocky als auch von diesem Läufer war. Sie haben ihre Identität, ihren Lebenswert, ihren Selbstwert in ihrer sportlichen Leistung festgemacht. Das ist mein höchstes Gut. Wenn ich das erreiche, bin ich wertvoll. Wenn ich das erreiche, geht's mir gut, dann bin ich jemand. Dann bin ich eben keine Null. Das ist meine Identität. Und dann entdecken wir schnell, dass wir unsere Identität an 1000 Dingen festmachen können. Unseren Selbstwert an so vielen anderen Dingen. An unsere beruflichen Leistungen. Wenn ich die Karriereleiter nicht Stück für Stück hochklettere, sinkt mein Wert. Wir machen ihn an unserem sozialen Status fest. Da gibt es Leute, die verlieren massenweise Geld, sehen keinen Sinn mehr in ihrem Leben, weil ihre Identität an der Börse verzockt worden ist und nehmen sich das Leben. Die Identität ist weg. Wir können unsere Talente, das, was wir leisten können, als die Quelle der Identität nehmen. Liebesbeziehungen, unsere Partnerschaft. Wir können Beifall und Bewunderung zur Quelle für Identität machen. Wir können aber auch Selbstdisziplin und Kontrolle zu einer Quelle meiner Identität machen. Ich bin ein beherrschter Mensch, nichts bringt mich aus der Ruhe. Und gibt es da jemanden, der daran kratzt, der kratzt nicht an meiner Selbstdisziplin, sondern an meiner Identität, an meinem Wert, wer ich bin. Und wenn wir Sünde so definieren, dann ergeben sich katastrophale Folgen und ich möchte die kurz umreißen. Erst einmal die persönlichen Folgen. Wenn ich meine Identität zum Beispiel auf das aufbaue, dass ich ein guter Vater bin, dass ich gut erziehe, meine Kinder im Griff habe, sie gut geraten und stelle auf einmal fest, sie geraten nicht gut. Und ich stelle auf einmal fest, sie tun nicht das, wozu ich sie erzogen habe. Wenn das mein ganzer Lebensinhalt war, dann ist das für mich der Zusammenbruch meiner Welt. Dann ist das für mich ein Zusammenbruch, ein Riss, der so tief durch meine Persönlichkeit geht, dass es kaum heilbar ist. Dann werde ich zerbrechen. Wenn sich mein höchstes Gut, das, was mir Wert gibt, in Luft auflöst, dann endet das in einer Katastrophe. Wenn sich jemand zwischen mir und dieser Quelle meiner Identität stellt, dann bin ich nicht nur sauer, sondern dann werde ich wütend. Und dann werde ich verbittert. Ich kenne das von mir persönlich leider auch. Ich kenne das von mir in diesem Zusammenhang, dass ich sage, ich möchte mich selbst kontrollieren. Ich möchte den Erwartungen entsprechen. Und ich muss wirklich aufpassen, dass dieser Wert für mich nicht zu hoch wird. Wenn ich dann zum Beispiel etwas besorgen muss und es muss relativ schnell gehen und dann soll ich auf einmal die Kinder mitnehmen, dann ist das für mich ein Problem. Weil die Kinder, dann weiß ich sofort, die muss ich erstmal anziehen, bis die alle fertig sind. Dann habe ich noch die Jacken vertauscht und die Schuhe müssen zugebunden werden. Und der und die und hast du noch die Mütze mit und so weiter. Dann weiß ich, das dauert mindestens 20 bis 30 Minuten länger, wenn ich alle Kinder mitnehmen soll. Und das ist für mich ein echtes Problem. Wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme meine Identität, setze ich in Kontrolle, in Striktheit, in durchorganisiert sein, in immer pünktlich sein müssen, ebenso ein Mann, der den Eindruck erweckt, er hat alles im Griff, dann wird mich die Tatsache, dass ich auf einmal meine Kinder mitnehmen muss, nicht nur irgendwie ärgern oder irgendwie verstimmt machen, sondern das wird mich wütend machen. Weil sich auf einmal meine Kinder zwischen der Quelle meiner Identität und meinem Wert stellt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ein riesengroßes Problem. Jetzt sagen einige vielleicht, ja, ich mache mich nicht abhängig von anderen oder sogar von Dingen. Ich bin frei, das ist mein höchstes Ziel. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du abhängig von deiner Freiheit. Dann bist du abhängig von deiner Freiheit. Und du sagst, wenn ich diese Freiheit nicht mehr habe, dann erschöpft sich auch meine Identität. Ich erkenne das einmal, als ich in Köln unterwegs war. Da saßen einige Punks auf dem Boden und die sahen aus, als hätten sie schon lange nichts mehr gegessen. Und ich bin in die Bäckerei und habe, weiß gar nicht, was es war, ich glaube belegte Brötchen oder so geholt, mich zu den Punks hingesetzt und den Brötchen angeboten. Und sie haben sich sehr gefreut. Und ich habe sie dann zur Rede gestellt. Ist ja so, wenn man ein Brötchen gibt, dann können die ja einen nicht abwimmeln, oder? Das war ja nett. Dann müssen die mit mir reden. Und dann habe ich sie zur Rede gestellt und gesagt, ja, warum seid ihr Punks? Was ist so eure Philosophie? Sie sagten, wir wollen frei sein, dieses soziale System, dieses Raster, das ärgert uns, das nervt uns. Wir wollen die totale Freiheit leben. Und ich spürte, während er mit mir sprach, die totale Verbitterung. Die totale Verbitterung. Was war passiert? Er hat seine Identität nämlich in dieser Freiheit von allen Regeln gesucht. Er wollte frei sein von allem, was der Staat sagt, was die Polizei sagt. Das war alles irrelevant und egal. Er wollte frei sein. Er ist auch nicht mehr arbeiten gegangen. Hat kein Geld mehr verdient. Lebt jetzt auf der Straße und spürt, wie seine Freiheit ganz, ganz klein geworden ist. Und das gibt Bitterkeit. Er war verbittert. Er war abhängig von seiner Freiheit. Auf der persönlichen Ebene ergibt es katastrophale Folgen. Auf der gesellschaftlichen Ebene sind die Folgen nicht weniger krass. Und ich möchte von Timothy Keller aus seinem Buch Warum Gott eine Passage zitieren und er erzählt von Jonathan Edwards, der im 18. Jahrhundert das muss man sich mal überlegen, eine Abhandlung geschrieben hat über die Gesellschaft und er sagt Folgendes. Seine These ist, dass die menschliche Gesellschaft dann, wenn etwas anderes als Gott unsere größte Liebe ist, auseinanderbricht. Wenn unser höchstes Ziel im Leben im Wohl unserer Familie besteht, werden wir uns entsprechend wenig um andere Familien kümmern. Wenn unser höchstes Ziel das Wohl unserer Nation oder Rasse ist, werden wir rassistisch oder nationalistisch werden. Wenn wir als höchstes Ziel unser persönliches Glück sehen, werden wir unsere eigenen ökonomischen und Machtinteressen vor die der anderen setzen. Nur dann, wenn Gott unser höchstes Gut ist, wird unser Herz sich Menschen aus allen Familien, Rassen und Klassen, ja, der ganzen Welt öffnen. Die gesellschaftlichen Folgen, wenn wir unsere Identität von Gott loslösen und woanders suchen, sind gravierend. Der dritte und letzte Bereich sind die kosmischen Folgen von dieser Sünde. Als Gott die Welt schuf, hat er alles perfekt gemacht. Es war ein wirklich wunderbarer Planet, ein wunderbarer Ort, wo man leben kann. Und es scheint so, als würde er den Menschen dort in diesen Garten hineinsetzen und sagen, schaut mal, das habe ich für euch gemacht. Genießt es. Kümmert euch um diesen Garten. Genießt das, was ich in diesen Garten hineingelegt habe, diese leckeren Früchte, völlig bio und trotzdem gut. Genießt diesen Garten, er ist für euch. Die Bibel nennt dieses harmonische Zusammenspiel von allen Elementen Shalom. Shalom. Shalom ist nicht nur Abwesenheit von Krieg und Konflikt, nein, Shalom bedeutet mehr. Es bedeutet das volle, harmonische, freudige, blühende Leben. Bis die Sünde hineinkam und alles auseinanderbrach. Krankheiten, genetische Fehler, Hungersnöte, Naturkatastrophen, das Altwerden und der Tod sind direkte Folgen von diesem zerbrochenen Shalom. Spüren wir in dieser Situation, dass wir Licht brauchen? Wenn die Sünde, und ich habe jetzt verschiedene Ebenen, persönliche Ebene, gesellschaftliche Ebene und kosmische Ebene angesprochen, mit den Auswirkungen der Sünde versucht zu beschreiben, da spüren wir doch, dass wir Licht brauchen. Wir brauchen Wahrheit und wir brauchen Orientierung. Wir müssen wissen, wie es mit uns bestellt ist, was mit uns los ist, wie wir mit dem Problem Sünde fertig werden können. Wir brauchen Orientierung, um zu sehen, wo es lang geht. Diese zwei Elemente brauchen wir mehr denn je. Deswegen ist Jesus dieses Baby, das alles verändert hat. Er ist das Licht der Welt. Aber was ist die Lösung? Was kann ich jetzt tun? Die Lösung ist nicht, mein Verhalten zu ändern. Das ist einer der Predigten, die nicht auf dein Verhalten abzielen. Es geht hier nicht um dein Verhalten. Es geht nicht um das, was du tust, sondern es geht darum, dass du dein Herz neu ausrichtest. Es geht darum, dass du mit deinem Herzen und mit deinem Leben dich neu auf Gott ausrichtest. Es geht darum, dass du aufhörst, Gott so als Steuereintreiber zu sehen. Ja, ich gebe ihm so viel, bis er zufrieden ist und hoffe, dass dann noch genug für mich zum Leben übrig bleibt. Das ist doch die Haltung. Und ich kenne das von mir doch auch. Ich kenne das von mir doch auch. Aber die Bibel sagt, dann wirst du immer das vermissen. Wer Gott als diesen Steuereintreiber betrachtet, wird Licht vermissen. Die Lösung ist, Gott alles zu geben. Ihn zu dem zu machen, das er eigentlich ist, nämlich das höchste Ziel, das höchste Glück, um ihn geht es, dann werde ich meine Identität, meinen Selbstwert nur in ihm suchen, in ihm festmachen. Und wer kann sich zwischen mir und Gott stellen? Niemand. Darum heißt es in der Schrift auch, sollte er nicht auch mit ihm, mit Jesus, uns auch alles schenken? Das ist die Herausforderung an Weihnachten. Das ist die Herausforderung dieses vierten Advents. Bist du bereit, dieses kleine Kind in der Krippe als das anzuerkennen, das es ist, das Licht der Welt, das Wahrheit und Orientierung in dein Leben geben kann? Es heißt in Matthäus 1, Vers 21, da sagt ein Engel zu Josef, sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Er ist gekommen, um den Shalom wiederherzustellen, um diese katastrophalen Folgen der Sünde zu beseitigen. Lässt du das zu? Nochmal, es geht nicht um dein Verhalten. Es geht darum, worauf du dein Herz ausrichtest, was deine Identität ist, woraus du deinen Wert schöpfst. Nichts anderes als Gott wird dich in dieser Frage befriedigen, erfüllen, satt machen. Nichts anderes. Deswegen lasst uns Weihnachten feiern. Wir dürfen feiern, dass unser Herr gekommen ist und dass er Licht in diese Welt gebracht hat. Und wir dürfen ihn groß machen. Wir dürfen sagen, so wie Simeon dieses Kind auf dem Arm hat und sagte, er ist es. Das ist es. Das ist das Kind, um das es geht. Ich liebe Weihnachten. Und ich wünsche uns allen, dass wir Weihnachten wirklich von Herzen feiern. Amen.